Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hype und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Hallo und herzlich willkommen. Im neuen Jahr gibt es immer noch die Kaffeeküche, nicht mit altem Kaffee, sondern mit neuem Kaffee. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit Jakob Hodeck.
Hallo und willkommen.
Und Ernst Konrad.
Alles Gute fürs neue Jahr.
Und das neue Jahr hat etwas positiver angefangen, als das letzte aufgehört hat an den Märkten. Wobei das eben wohl auch eine Übertreibung schon wieder ist, denn damit wird verdrängt der große Paukenschlag zum Jahresanfang, als Apple verkündet hat, dass die Umsätze doch erheblich unter den Erwartungen liegen werden. Apple hat so einige Gründe genannt, dass in China die Kauflaune den Menschen besonders vergangen ist. Ja, müssen wir jetzt unsere Apple-Aktien verkaufen und in iPhones investieren?
Naja, also das Dilemma hat sich ja schon angedeutet im Vorfeld. Apple hat angekündigt, nicht mehr die Stückzahlen für die iPhone-Verkäufe zu publizieren, sondern nur noch die Bruttomargen bekannt zu geben. Also das war schon so eine Indikation, dass es eben schwächelt. Ich glaube, man hat nochmal das Weihnachtsgeschäft abwarten wollen, bevor man dann endgültig die Prognosen dann bekannt gibt. Und was jetzt zu sehen ist, ist, dass eben das China-Geschäft, das war ja auch die primäre Erklärung von Cook und Apple, die Schwäche des Konsums in China, dass das eben primär durchschlägt. Heute kam noch raus, dass die Handyverkäufe in China um 15% gesunken sind. Und mittlerweile ist eben ein großes Geschäft von Apple eben auch in China beheimatet. China ist nicht mehr die Werkbank der Welt.
Ja, ehrlich gesagt, das glaube ich alles nicht, weil die iPhones kauft einfach keiner mehr, weil es keinen entscheidenden Grund gibt, abzugraden. Also ich habe mir auch kein neues iPhone gekauft, nicht weil ich Chinese bin, sondern weil einfach die Differenz zum bestehenden iPhone 10 so gering ist. Und das ist, glaube ich, das Problem, ob der Chinese jetzt mal nicht in Laune ist. Also ich glaube, das ist vorgeschoben.
Das ist natürlich eine dankbare Entschuldigung. Also viele Unternehmen führen ihre enttäuschende Entwicklung in letzter Zeit eher auf China zurück, obwohl es oft unternehmensspezifische Gründe hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei Apple einfach der Innovationszyklus sich verlangsamt hat und es eben deswegen zu nur kleineren Verbesserungen kommt und die Leute nicht einsehen, die Konsumenten, warum sie dafür so viel Geld ausgeben müssen.
Ja, man hat auch sehr große Hoffnung in dieses 10R-Modell gesetzt. Das ist das vermeintlich günstigere. Es ist auch 25% günstiger als das 10S. Allerdings,
und wird irre gelobt von allen.
Absolut. Ja. Es kostet allerdings immer noch $925. Und das ist halt in einem Umfeld, wo die Wirtschaft tendenziell schwächelt, wo auch der Ausblick eher verhalten ist und wo die Unsicherheit groß ist, eben noch zu viel. Für das, was es eben an Innovation auch gebracht hat.
Wahrscheinlich hat Apple auch einfach eine gewisse Marktsättigung erreicht. Und die bisherigen Konsumenten, die wollen dann eben eine deutliche Verbesserung haben, um eben den höheren Preis auch vor sich zu rechtfertigen. Und das hat man bei Apple eben nicht verstanden oder nicht deutlich genug gemacht. Und es erinnert so ein bisschen an die Situation bei Microsoft vor ein paar Jahren, als man eben auch gesagt hat, naja, man hat eben Windows und man hat Office und das ist ein Geschäft, das nach wie vor gut läuft, aber es wächst eben nicht mehr. Und die Aktie ist irgendwie ex-growth und da muss Apple eben schauen, ob man nicht in einer ähnlichen Situation ist. Und jetzt muss halt dann was Neues kommen. Aber diese Situation bei Microsoft hat eben auch längere Zeit gedauert. Die hat mehrere Jahre gedauert.
Das dauert, weil Microsoft hatte sozusagen eine Kundenbasis, ähnlich wie Apple heute, genau, die im Grunde nur sehr schwer wechseln kann, die also in gewisser Weise loyal ist, weil das Produkt ja auch ganz gut funktioniert. Ja. Die sind ja jetzt nun nicht in Handschellen da an ihre iPhones alle oder damals an ihre Spreadsheets gefesselt worden. Aber man hat sich ein neues Geschäftsmodell überlegen müssen. Microsoft hat das mit der Entdeckung des Cloud-Businesses getan.
Genau.
Bei Apple wird zweierlei vorgeschlagen. Einmal das Wachstum in den Dienstleistungen, die ja auch schon einen beträchtlichen Umfang haben. Allerdings neben diesem gigantischen iPhone-Business halt immer noch relativ klein sind.
Richtig.
Und das andere, was immer mal vorgeschlagen wird, ist, dass man auch für iPhones ein Abo-Modell einführt, dass man also automatisch jedes Jahr ein neues iPhone bekommt und dafür einen gewissen Nachlass hat. Was können wir davon halten?
Also das Potenzial ist gigantisch. Wenn man sich mal die Zahlen anschaut, mittlerweile kommen ungefähr 10% des Umsatzes eben aus dieser Service-Komponente, also den Diensten. Das ist eben Apple Music, das ist mittlerweile auch Apple Pay, was ja auch immer stärker kommt, mittlerweile auch bei uns.
Das ist ihr Storage-Business.
Storage-Business, iCloud etc. Und da gibt es natürlich immense Potenziale für eine zukünftige Monetisierung, weil es natürlich auch mittlerweile 1,5 Milliarden Apple-User gibt, ja, die man auch abgreifen kann. Der Unterschied zu Microsoft, glaube ich auch, ist, dass das Management einfach besser ist. Damals unter Ballmer war es so, dass er einfach dieses Cloud-Business verschlafen hat und der Umschwung kam eben mit dem neuen CEO. Und ich glaube, dass die Leute bei Apple da schlauer sind und diese Trendwende auch deutlicher und schneller erkennen können.
Was ich mir noch vorstellen könnte, ist, dass Apple vielleicht auch von der Schwäche bei Facebook profitieren könnte. Und dieser ganzen Datenunsicherheit und Furcht und eventuell auch von Twitter. Und wenn man da hineinstößt, also es erinnert nicht nur an Microsoft, sondern auch ein bisschen an Amazon. Bei Amazon hat man vor ein paar Jahren gesagt, naja, mit dem Versand von Büchern, da werden sie nie auf den grünen Zweig kommen. Und heute spielt das keine große Rolle mehr.
Ja. Apple hat jetzt sehr schöne Plakate aufgestellt über in Amerika. Da steht drauf, what happens on your iPhone stays on your iPhone.
Ja, genau. Das what happens in Vegas stays in Vegas. Ja.
Klar, das ist ein echtes Argument.
Also da ist eine offene Flanke bei Facebook und nicht nur bei Facebook und da kann man reinstoßen. Also da kann man sich sicher was rausschneiden.
Entscheidend wird tatsächlich auch sein, wie sich das China-Geschäft weiterentwickelt. Knapp 20% der Sales kommen aus China mittlerweile. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, der chinesische Konsument ist selbstbewusster geworden. Also man schaut jetzt nicht nur nach USA in den Westen und muss unbedingt so ein Apple haben, sondern man hat selber Global Player, man hat ein Huawei, man hat Dinge, die man gar nicht so kennt bei uns, Oppo, Vivo. Die haben riesige Market Share mittlerweile in China und da ist man selbstbewusster. Also man kann sich auch mit einem Huawei sehen lassen.
Auch gute Produkte und die kosten halt alle die Hälfte.
Genau.
Das muss man eben auch sagen. Und diese chinesischen Local Players haben wohl auch Samsung gefrühstückt. Samsung war mal eine große Nummer in China, ist heute minimal und sind da einfach auch technisch überholt worden von den chinesischen lokalen Anbietern.
Also das Einzige, was eben noch für Apple spricht, ist tatsächlich das Image, das damit mit der Marke transportiert wird. Aber angesichts der Spannungen zwischen USA und China ist das vielleicht jetzt auch nicht mehr so attraktiv.
Ja, wie steht es mit denen? Die Spannungen über Silvester haben die sich in Champagner-Laune aufgelöst. Es ist
also es sieht doch jetzt deutlich besser aus. Es sieht doch jetzt deutlich besser aus. Es wird ja immer spekuliert, dass Trump eben für den Aktienmarkt etwas tun will.
Er findet ja auch, das ist das einzig wahre Barometer für die Qualität seiner Arbeit.
Seiner Arbeit. Und wenn man das so sieht, dann hat er sicher Erfolge vorzuweisen. Allerdings sind diese Erfolge eben zum Teil im letzten Quartal aufgezehrt worden. Und deswegen hat er auch ein Interesse, dass mit China eben ein Deal gemacht wird. Und momentan sieht es so aus, zumal die Chinesen auch etwas geschmeidiger geworden sind und das könnte eigentlich jetzt in die richtige Richtung laufen und das wäre natürlich global eine Entspannung, auch natürlich mittelbar für uns hier.
Ja, und die Amerikaner merken natürlich jetzt auch mit Apple an vorderster Front als erste Indikation, dass das China-Geschäft auch für die Amerikaner mittlerweile wichtig ist.
Ja.
Vor 10 Jahren haben die Chinesen eben sind für 2,5% der Importe global gestanden, mittlerweile sind es 10%, also auch die Amerikaner exportieren sehr, sehr viel nach China und wenn die schwächeln, gibt es halt so eine negative Feedback-Loop und dann schwächeln auch die Amerikaner und das hat der Herr Trump vielleicht nicht ganz durchdacht und gesehen und das kommt jetzt Beispiel Apple, immer mehr zum Vorschein.
Na gut, er sieht halt, dass die Chinesen doppelt so viel in die USA schicken wie die Amerikaner nach China oder mehr als doppelt so viel. Und die Hoffnung war halt, dass dann eben alles, was die Chinesen aufgrund von Zöllen nicht mehr in die USA verkaufen, dann eben in den USA selber produziert wird unter Generierung unglaublich vieler Arbeitskräfte. Aber das ist nicht wirklich zu sehen, weil die Investitionen in den USA sind okay, aber sie sind jetzt nicht sozusagen off the chart.
Nein, man muss auch vorsichtig sein. Also wo man sich ja etwas Ähnliches erhofft hat, war zum Beispiel in Russland durch die Sanktionen. Da ist das ja auch nicht passiert. Also mit dieser Importsubstitution, die hört sich theoretisch immer sehr attraktiv an. Praktisch ist es sehr schwierig, zumal ja in den USA der Arbeitsmarkt leergefegt ist.
Ja.
Und sodass die Hoffnung da eigentlich nicht besteht, dass da sehr viel intern ersetzt wird.
In Russland war schön, da war ich ja im letzten Sommer und die ganzen Südseefische, die also früher aus EU-Überseegegenden gekommen sind, kommen jetzt alle aus Weißrussland. Also Südseefische kommen jetzt aus Weißrussland und der Verdacht drängt sich natürlich auf, dass da nur umetikettiert wird und eben im Grunde der Russe immer noch nicht den Wolga-Barsch sich reinzieht, sondern...
Nein, und nicht einmal den Lachs, sondern den importiert er von den Färöer-Inseln, die sich nämlich diesen Sanktionen nicht angeschlossen haben.
Naja, also alles nicht so einfach, aber wo sich ja nun wirklich was getan hat, ist im Ton der amerikanischen Zentralbank. Oder ist es nur Ton oder ist es auch Substanz? Weil, also wenn ich es in den Ferien recht mitbekommen habe, saßen die drei letzten FED-Präsidenten bei einer Konferenz auf der Bühne, also Powell, seine Vorgängerin Janet Yellen und deren Vorgänger Ben Bernanke. Und Powell hat etwas wiederholt, was er eigentlich immer gesagt hat, dass er eben sich die Daten anschaut. Und dieses Mal wurde es dann aber so interpretiert, dass das ein Ende der Zinssenkungen bedeutet.
Der Zinserhöhungen.
Der Zinserhöhungen.
Ja, also es ist so, die Fed hat ja durch die Veröffentlichung des Dotplots quasi immer auf Autopilot geschaltet also gehabt.
Dotplots sind die Projektionen des Weges der, der Zinsen
in den USA. Genau, des Zinspfads bis zu einem neutralen Niveau. Das neutrale Niveau wurde bis vor wenigen Monaten noch etwa bei 3,5% gesehen bei den Fed Funds. Jetzt ist es wahrscheinlich irgendwo zwischen 2,5 und 3. Powell hat ja vor Weihnachten schon gesagt, dass man am unteren Ende der neutralen Zone ist. Und der Markt hat jetzt alles so interpretiert, dass man eben diesen Autopiloten ausgeschaltet hat und eben stärker wieder auf Daten reagiert. Und es hat natürlich geholfen, die zurückgehende Inflation, auch die Inflationserwartungen, dazu hat natürlich der Ölpreis beigetragen, aber eben nicht nur. Die Löhne steigen natürlich, aber sie steigen jetzt auch nicht dramatisch. Wir haben eine Steigerungsrate von 3%.
Das Entscheidende war, glaube ich, noch nicht einmal so sehr der Zinspfad der zukünftige, sondern tatsächlich dieses Quantitative Tightening im Sinne der Bilanzreduktion. Das war nämlich dazu, dann bei der letzten Sitzung wurde artikuliert, das bleibt auf Autopilot.
Ja.
Und das wurde, glaube ich, etwas unterschätzt, dass der Effekt dafür eben so negativ vom Markt aufgenommen wurde. Und das hat Jay Powell jetzt so ein bisschen relativiert und hat gesagt, naja, wir können schon auch diese Stellschraube modifizieren und da auch noch was tun.
Es gibt Schätzungen, dass der bisherige Effekt schon ungefähr einen Prozentpunkt ausmacht, sodass wir also nicht bei 2,5%, sondern tatsächlich schon bei 3,5% sind. Und damit hätte man das neutrale Niveau auf alle Fälle erreicht. Und das geht in die Richtung. Also die Fed hat da auf beiden Politikebenen Flexibilität signalisiert und das ist genau das, was der Markt hören
möchte. Bei den Zinsen hat er schon zurückgerudert mit just below dieser neutralen Zone und jetzt hat er eben auch nochmal das mit dieser Bilanzverkürzung eben ins Spiel gebracht.
Ah, und was bedeutet das für die europäische Zentralbank, die europäische Zinslandschaft? Weil wir werden kaum hier Zinsen erhöhen können, wenn die Amerikaner sie konstant halten bzw. sie senken. Das würde dem Eurokurs, den wir ja niedrig brauchen hier, damit gewisse Volkswirtschaften, ich habe keinen Namen genannt, damit die wettbewerbsfähig bleiben, brauchen wir ja einen relativ niedrigen Eurokurs. Das könnte man dann wohl vergessen.
Ja.
Also für die Europäische Zentralbank wird es dadurch nicht einfacher.
Nein, es wird nicht einfacher. Die hat so ein bisschen den Einstieg in die Zinserhöhungsphase verpasst. Es liegt natürlich daran, dass wir in Deutschland durchaus höhere Zinsen verkraften könnten, aber eben andere Länder nicht. Man hat jetzt einen gewissen Ausgleichsmechanismus auf der fiskalischen Seite. Also was in Frankreich passiert, dann auch die Einigung mit Italien. Und wenn man bei uns nicht so stur wäre, hätte man ja auch Möglichkeiten, etwas zu machen. Also ich glaube, jetzt
investieren von der staatlichen Seite.
Genau, Infrastruktur, so das, die typischen Themen. Also ich verspreche mir in dem Jahr mehr von der fiskalischen Seite. Also die Geldpolitik wird wahrscheinlich so weiter tuckern. Also man hat jetzt quasi keine Alternative mehr, nachdem die FED umgeschwenkt ist. Also ich mag zwar diesen Begriff von Angela Merkel nicht, aber die Politik der EZB, die bisherige Politik, scheint alternativlos zu sein.
Sag's nicht.
Leider.
Naja. Ja, also...
Aber es ist gut für die Märkte und darauf kommt es ja letztendlich an.
Kommt es uns an, ja.
Ja.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.